Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
300 Jahre wäre der Philosoph Immanuel Kant am 22. April geworden. Und zu seinem Geburtstag senden wir hier im Hörsaal Vorträge zu seinem Werk. Ich bin Nina Bust-Bartels und heute habe ich einen Vortrag über Kants Erkenntnistheorie für euch. Es geht also um die Frage danach, wie wir zur Erkenntnis kommen.
Es geht um unser Wissen, das heißt um das Wissen, das wir selber haben können. Um nun zu verstehen, was ich wissen kann, müssen wir ganz grundlegend fragen, wie kann ich überhaupt etwas wissen? Vieles über die Welt wissen wir dadurch, dass wir die Dinge in der Welt wahrnehmen. Durch unsere Augen, durch unsere Nase, durch unsere Ohren. Unwissenheit, Zweifel und Irrtum sind Ausdruck von Formen der Erkenntnishinderung. Jedes Subjekt, das von sich selbst weiß, dass es wissen kann, weiß genau dadurch, dass es über Dinge unwissend sein kann und weiß dadurch auch, dass es zu irren vermag, das heißt Opfer einer Illusion von Wissen sein kann.
Wenn ihr schon immer mal Kants Erkenntnistheorie verstehen wolltet, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. In dem Vortrag, den ihr gleich hört, erklärt Andrea Kern nämlich sehr anschaulich, Schritt für Schritt und mit ganz vielen Beispielen, Kants Erkenntnistheorie. Andrea Kern ist Professorin für Geschichte der Philosophie an der Universität Leipzig. Zuerst stürzt uns Andrea Kern in ihrem Vortrag mit Descartes Skeptizismus in tiefe Zweifel, ob wir überhaupt fähig sind, durch unsere Wahrnehmung etwas über die Welt zu wissen. Kant rettet uns dann aus diesem Zweifel und Andrea Kern zeigt uns, wie wir mit Kant den Zweifel überwinden können und zu Wissen gelangen. Ihr Vortrag heißt Kant über die unendliche Kraft des Wissens gegenüber Zweifel und Irrtum. Und sie hat ihn am 11. Januar 2023 an der Universität Leipzig gehalten.
Ja, ganz herzlichen Dank und auch ganz herzlichen Dank an die Organisatoren, die mich eingeladen haben, hier zu sprechen. Zum Vortrag kurz eine Vorbemerkung. Ich werde zunächst in dem ersten Drittel des Vortrags Sie zunächst in einen abgründigen Zweifel hineinführen. Mit Absicht, um uns dann einen möglichen Weg aus diesem wirklich abgründigen Zweifel hinauszuweisen, um Ihnen aber dabei auch deutlich zu machen, dass es alles andere ist als mein Anliegen, mir mit der Sache des Zweifels zu leicht zu machen. Im Gegenteil, ich möchte den Zweifel so ernst nehmen, wie man ihn nur ernst nehmen kann, in einer Radikalität ihn vor Augen führen, wie man ihn sich nur vor Augen führen kann, um dann zu verstehen, ob und wie es möglich ist, aus ihm hinauszugehen. Ich beginne mit einer ersten Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Philosophie? Das heißt, was für eine Art von Vortrag haben Sie heute eigentlich von mir zu erwarten? Denn ich soll ja als Philosophin zu Ihnen sprechen. Und dazu möchte ich mich schon gleich zu Beginn auf einen Philosophen beziehen, von dem Sie gerade eben ja schon gehört haben, nämlich Immanuel Kant, der auf diese Frage ziemlich radikal Folgendes geantwortet hat. Die Philosophie, so sagt er, sei die Wissenschaft von den letzten Zwecken der menschlichen Vernunft. Dieser hohe Begriff gibt der Philosophie Würde, das heißt einen absoluten Wert. Das heißt, die Philosophie handelt nicht von irgendeinem begrenzten Gebiet des Wissens, auf das die Vernunft abzielen könnte, sondern sie handelt wirklich von den letzten Zwecken. Das ist eine ziemlich starke These, denn damit meint Kant, sie handelt von denjenigen Zwecken, auf die jede menschliche Vernunft mit Notwendigkeit ausgerichtet ist. Das heißt, es sind Zwecke, von denen kein vernünftiger Mensch absehen kann. Es sind also die Zwecke von Ihnen und mir. Damit stellt sich natürlich die Frage, welche sind diese letzten Zwecke? Und ich werde darauf eingehen. Ich muss ja einen Spannungsbogen aufbauen, am Ende des Vortrags wieder zurückkommen. Kant gibt uns jedoch schon einen ersten indirekten Hinweis darauf, wenn er schreibt, dass sich das Feld der Philosophie auf die folgenden Fragen bringen lasse. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Viertens, was ist der Mensch? Was fällt dabei auf? Nun, die ersten drei Fragen sind Fragen in der ersten Person. Fragen, die wir selber an uns selber haben.
Und Kant sagt weiter, die ersten drei Fragen beziehen sich alle auf die letzte. Das heißt, es sind drei Weisen, die letzte Frage zu stellen. Das bedeutet, die Philosophie denkt über den Menschen nicht als einen Gegenstand nach, der vom Fragenden verschieden ist, wie etwa die Biologin über die Tiere nachdenkt, sondern über den Menschen als ein Wesen, für das es wesentlich ist, dass es sich selbst als wissendes, handelndes und hoffendes Wesen begreift und das von sich selbst wissen will, wie eben dieses Wissen, Handeln möglich ist. Kant schließt daraus, dass die Philosophie drei Aufgaben hat. Sie muss die Quellen des menschlichen Wissens bestimmen, den Umfang des Wissens bestimmen und dann auch die Grenzen der Vernunft bestimmen. Das heißt aber, sie denkt über alle drei Fragen vom Standpunkt der ersten Person nach. Das heißt, es sind Fragen, die wir an uns selber stellen. Welche sind die Quellen, durch die ich zu wissen komme? Wie weit reichen meine Vermögen zu erkennen? Und von welchen Gegenständen kann ich Wissen haben, von welchen nicht? Heute soll uns die erste Frage insbesondere beschäftigen, aber wir werden sehen, alle drei Fragen werden im Verlauf des Vortrags eine Rolle spielen. Was also ist Wissen? Ich will mit einer ganz kurzen Klärung beginnen, nämlich der Definition von Wissen, wie sie seit Platon bekannt ist. Er formuliert sie dort in seinem Dialog Theaetetos. Und dort heißt es, Wissen sei wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Also wenn jemand etwas weiß, dann hat er eine Überzeugung, nicht einfach irgendeine Überzeugung, sondern eine, die wahr ist. Und er hat nicht nur einfach eine wahre Überzeugung, die zufälligerweise wahr ist, sondern eine, für die er eine Rechtfertigung hat. Und daraus folgt, dass die beiden folgenden Sätze unsinnig sind. Ich weiß, dass es regnet, aber es regnet nicht. Und ich weiß, dass es regnet, aber ich weiß nicht, warum das wahr ist. Ja? Also das heißt, nach dieser Bestimmung von Wissen, daraus folgt, dass diese beiden Sätze keinen Sinn ergeben. Nun kann man den Ausdruck des Wissens natürlich auch anders verwenden und kann sagen, ich kann auch falsches wissen. Das ist auch eine mögliche Verwendung, die man haben kann. Aber es geht jetzt sozusagen nicht um, wir können die Wörter definieren, wie wir wollen. Ja, worum es geht, ist zu verstehen, wie Wissen in diesem Sinn möglich ist. Also wie es möglich ist, Wissen zu haben, das dadurch charakterisiert ist, dass die Überzeugung, die man über etwas hat, wahr ist. Und zwar nicht einfach zufälligerweise, wie wenn ich rate, sondern deswegen, weil ich eine Rechtfertigung für die Überzeugung hat. Nach dieser Beschreibung gibt es also einen logischen Unterschied zwischen Wissen und etwas bloß meinen. Wer etwas bloß meint, schließt nicht aus, dass es falsch sein könnte, was er oder sie meint. Wer etwas weiß, schließt aus, dass die Dinge sich anders verhalten könnten, als er oder sie glaubt, dass die Dinge sich verhalten. Beispiel eines Dialoges zwischen mir und meiner 8-jährigen Tochter. Und daran sehen Sie, dass also diese Bestimmung von Wissen selbst einer 8-jährigen locker vertraut ist. Katharina heißt sie und sie fragt, wann fängt mein Ballettunterricht an? Ich antworte, um 15 Uhr. Katharina, weißt du das oder glaubst du das bloß? Ich glaube es. Katharina, Mist, dann müssen wir nochmals auf der Homepage des Tanzstudios nachschauen. Ja, wenn ich sage, ich glaube das bloß, ich weiß es nicht, dann traut sie der Sache natürlich nicht vollkommen, dann muss sie selber noch mal nachschauen, ob das wirklich wahr ist, dass der Ballettunterricht um 15 Uhr anfängt. Denn wenn ich es nur glaube, schließe ich nicht aus, dass er auch um 3:30 anfangen könnte. Während wenn ich sage, ich weiß, dass er um 15 Uhr anfängt, schließe ich damit aus, dass er um 3:30 oder zu welchem Zeitpunkt auch immer anfängt. Und dann weiß sie, dass sie erst kurz vor 3 los muss. Unsere Frage lautet also, wie ist es möglich, in diesem Sinn Wissen zu haben? In einem ersten Schritt möchte ich, das hatte ich Ihnen versprochen, uns in einen radikalen Zweifel an der Möglichkeit dieses Wissens und damit an dem Sinn eines solchen Dialogs hineinführen. Wir haben gesagt, es geht um unser Wissen, das heißt um das Wissen, das wir selber haben können. Um nun zu verstehen, was ich wissen kann, müssen wir ganz grundlegend fragen, wie kann ich überhaupt etwas wissen? Wie komme ich zu wissen? Auf welchem Weg komme ich also von Unwissenheit zu Wissen? Und nun scheint eine erste Antwort auf diese Frage die zu sein. Vieles über die Welt wissen wir dadurch, dass wir die Dinge in der Welt wahrnehmen. Durch unsere Augen, durch unsere Nase, durch unsere Ohren. Also, das sind jetzt Beispiele für Wissensbehauptungen. Ich weiß, dass da vorne eine Eiche steht. Was ist die Begründung dafür? Weil ich da vorne eine Eiche sehe. Oder links. Ich weiß, dass gerade jemand die Hammerklaviersonate spielt. Begründung, weil ich jemanden die Hammerklaviersonate spielen höre. Oder ich weiß, dass da ein Feuer ist. Weil ich ein Feuer rieche. Nichts scheint offenkundiger als diese Form des Wissens. Und sie scheint auch so unentbehrlich für unser Leben zu sein. Etwa, ich schaue auf die Straße, ich laufe hinüber, weil ich sehe, dass kein Auto kommt. Stellen Sie sich vor, ich könnte das nicht wissen, dadurch, dass ich auf die Straße schaue. Würde ich hinübergehen? Oder ich setze mich hin, weil ich sehe, da steht ein Stuhl. Stellen Sie sich vor, ich könnte nicht wissen, dass da ein Stuhl steht. Würde ich mich hinsetzen? Also nichts scheint in unserem Leben eine so selbstverständliche und wichtige Quelle von Wissen zu sein wie die Wahrnehmung. Nun aber hat ein berühmter Philosoph, dessen Namen Sie vermutlich schon gehört haben, nämlich René Descartes, mit genau diesen Überlegungen seine Untersuchung angefangen, die heißt Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Doch dann, als er begonnen hat, so nachzudenken, kam ihm ein ganz gewichtiger Einwand. Und dieser Einwand lautet, es ist möglich, sich auf der Grundlage einer Wahrnehmung über das zu täuschen, was man durch die Sinne glaubt zu erkennen, ohne dass man diese Täuschung durchschaut. Descartes fragt sich nämlich, woher weiß ich eigentlich, dass ich gerade im Winterrock bekleidet vor dem Kamin sitze? Naheliegende Antwort, nun, ich sehe den Kamin, ich sehe meinen Körper. Aber, und das ist der Einwand, ich könnte das auch alles nur träumen, ohne dass ich das merken würde. Und wenn ich das nur träume, dann wäre natürlich meine Überzeugung falsch, dass ich im Winterrock bekleidet vor dem Kamin sitze, denn dann würde ich im Bett liegen und schlafen. Das erste skeptische Argument lautet also, es ist möglich, dass ich alles, was ich wahrzunehmen glaube, nur träume. Zweitens, es ist unmöglich, den Traum von der Wahrnehmung zu unterscheiden. Also die Grundlage, die ich also habe, etwas über die Gegenstände der Wahrnehmung zu glauben, garantiert nicht, dass es so ist, wie ich glaube. Also, ich kann kein Wissen von den Gegenständen der Wahrnehmung haben. Warum? Weil wir ja gesagt haben, jemand, der etwas weiß, schließt aus, dass die Dinge sich anders verhalten. Ja? Und das ist also Descartes Argument. Also Sie beachten, das ist nicht mein Argument, sondern das ist Descartes Argument, das ich Ihnen jetzt versuche, gerade für eine Weile zu verkaufen. Also, das ist ein erstes Argument, mit dem man dahin kommen kann, sich davon zu überzeugen, dass man niemals sagen kann, ich weiß das, weil ich es sehe. Ich kann nicht unterscheiden, ob ich etwas wahrnehme oder nur träume. Und wenn das so ist, dann bedeutet es, dass die Grundlage, die ich habe, überhaupt etwas zu glauben, von einer Art ist, die nicht garantiert, dass die Dinge so sind, wie ich glaube, dass sie sind. Und also ist Wissen von Gegenständen der Wahrnehmung nicht möglich. Das ist die erste Erschütterung, die Descartes zumutet. Wir können auf einem Weg, der die Sinne involviert, nichts erkennen. Was bleibt? Nun, es scheint zunächst einmal tatsächlich etwas zu bleiben, denn es gibt Gegenstände, so argumentiert Descartes weiter, für deren Erkenntnis die Unterscheidung zwischen materieller Wirklichkeit und bloßer Vorstellung ganz irrelevant ist. Und das sind die Gegenstände der Arithmetik, der Geometrie. Die Behauptung, ich mag wachen oder schlafen, so sind doch 2 + 3 = 5, das Quadrat hat nie mehr als 4 Seiten und es scheint unmöglich, dass so augenscheinliche Wahrheiten in den Verdacht der Falschheit geraten können. Okay, doch auch hier erhebt sich nun ein gewaltiger Einwand. Denn der in seiner Struktur ganz analog zum vorigen Argument ist, indem es dieses Argument einfach radikalisiert und damit unser gesamtes vermeintliches Wissen in den Strudel des Zweifels zieht. Das zweite skeptische Argument lautet nämlich, das ist das sogenannte Dämonargument, ich kann nicht ausschließen, dass es einen böswilligen Geist gibt, der mich fortwährend in all meinen Überzeugungen täuscht, ohne dass ich dies auch nur im Geringsten bemerke. Woher weiß ich aber, schreibt Descartes, ob er, dieser böse Geist, nicht bewirkt hat, dass es überhaupt keine Erde, keinen Himmel, kein ausgedehntes Ding, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt. Und dass dennoch dies alles, genauso wie es mir vorkommt, bloß da zu sein scheint. Und ebenso könnte auch ich mich täuschen, so oft ich 2 und 3 addiere oder die Seiten des Quadrats zähle. Descartes meint, ich kann diese Möglichkeit nicht ausschließen. Er sagt nicht, ich weiß, dass es ja einen bösen Dämon gibt und deswegen ist alles falsch. Nein, er sagt nur, ich kann nicht ausschließen, dass es einen bösen Geist gibt, der dafür sorgt, dass ich in all meinen Überzeugungen in die Irre gehe. Ja, dass es nichts von dem gibt, was ich glaube, dass nichts von dem wahr ist, was ich glaube, ohne dass ich dies merke. Und manche von Ihnen kennen das vielleicht sozusagen, wer irgendwie denkt, dass Descartes Zweifel zu sehr mit der Idee eines Gottes, eines bösen Gottes oder eines bösen Dämon eben operiert und man sagen will, aber ich glaube ja gar nicht, dass es einen solchen Gott gibt. Aber wie gesagt, das wäre ein Missverständnis. Das Argument beruht nicht daran, dass wir an einen bösen Dämon oder einen Gott glauben, sondern nur, dass wir die Möglichkeit nicht ausschließen können. Ist die moderne Variante, nämlich Sie stellen sich vor, Sie wären einfach ein Gehirn in einer Nährlösung, dessen Vorstellungen von einem Computer programmiert wären und Sie stellen sich also, als was Sie in Wahrheit sind, ist ein Gehirn in einer Nährlösung und stellen sich vor, Sie würden gerade laufen, aber Sie laufen eben nicht, sondern Sie sind nur programmiert von einem Computer, die Vorstellung davon zu haben, als würden Sie laufen. Und Sie haben keine Möglichkeit, diese falsche Überzeugung auszuschließen. Das ist Descartes Argument. Und Descartes meint also nicht, dass ich weiß, dass da ein solcher Computer ist. Das wäre natürlich Unsinn, sondern dass er nicht ausschließen kann, diese Möglichkeit. Und Descartes sagt also, das ist absolut erschütternd. Und Descartes sieht das so und ist also in einem ganz großen, tiefen Zweifel und fragt sich, gibt es denn jetzt noch irgendeine Gewissheit? Er schreibt, die gestrige Betrachtung hat mich in so gewaltige Zweifel gestürzt, dass ich sie nicht mehr vergessen kann. Und doch sehe ich nicht, wie sie zu lösen sind, diese Zweifel. Sondern ich bin wie bei einem unvorhergesehenen Sturz in einem tiefen Strudel so verwirrt, dass ich weder auf dem Grunde festen Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann. Dennoch will ich mich herausarbeiten. Die Frage ist also, was bleibt übrig? Was gibt es noch irgendeine Gewissheit? Und Descartes argumentiert nur so. Auch wenn es einen verschlagenen Betrüger gibt, der mich in allem täuscht, was ich denke, so ist doch in Bezug auf einen einzigen Gedanken es unmöglich, dass ich mich in ihm täuschen kann. Ich kann mich nicht täuschen in dem Gedanken, dass ich überhaupt bin, solange ich nur denke, dass ich bin. Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schließlich zu der Feststellung, dass dieser Satz »Ich bin, ich existiere«, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Das Denken ist's. Es allein kann von mir nicht getrennt werden. Ich bin, ich existiere, das ist gewiss. Wie lange aber? Nun, solange ich denke. Ja? Also, das heißt, diese einzige Gewissheit, auf die stößt er, nämlich die Gewissheit, dass er ein denkendes Wesen ist. Und diese Gewissheit hat er genau dann und genau dadurch und nur so lange, wie er denkt. Also es geht nicht um die Gewissheit darüber, dass ich, Descartes, ein menschliches Wesen bin. Es geht um die Gewissheit, dass ich ein denkendes Wesen bin. Diese Gewissheit, das ist das Einzige, was er nicht von sich trennen kann, von seinem Ich, das Denken selbst. Die einzige Gewissheit, die durch kein Argument ihm genommen werden kann, ist diese, dass er ein denkendes Wesen ist. Was weiß ich darin? Nun, ich weiß nur dies, dass ich eine Denkerin bin. Alles andere ist grundsätzlich zweifelhaft. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Und die Möglichkeit also, fassen wir das zusammen, die Möglichkeit, dass wir uns irren können, dass wir uns täuschen können, dass all unsere Überzeugungen falsch sein können und diese Falschheit auf einer Grundlage beruht, die Descartes so deutet, dass sie nicht unterscheidbar ist von der Grundlage, die eine wahre Überzeugung hätte, das führt uns zu der Konklusion, dass es nichts gibt, was wir erkennen können, außer dem Denken selbst. Wenn wir diesem Argument, diesem schlimmen, schlimmen Argument folgen, dann sind wir in folgender Situation. Und jetzt kommt so eine Tabelle. Nämlich auf der linken Seite steht alles, was wir wissen nach diesem Argument. Ich weiß das. Ich glaube, dass es eine Erde gibt. Aber rechts steht alles, was wir nicht wissen. Ich weiß nicht, dass es eine Erde gibt. Links. Ich weiß, dass ich den visuellen Eindruck habe, da vorne stünde eine Eiche. Rechts. Ich weiß nicht, dass da vorne eine Eiche steht. Links. Ich weiß, dass ich den akustischen Eindruck habe, jemand würde die Hammerklaviersonate spielen. Rechts. Aber ich weiß nicht, dass jemand die Hammerklaviersonate spielt. Links, ich weiß, dass ich die Vorstellung habe, dass 2 und 2 4 ist. Das ist mir unerschütterlich gewiss, dass ich diese Vorstellung habe. Rechts, aber ich weiß nicht, dass 2 und 2 4 ist. Also links haben wir Tatsachen des Bewusstseins. Von diesen sogenannten Tatsachen des Bewusstseins habe ich eine unerschütterliche, zweifellose Erkenntnis. Was aber grundsätzlich zweifelhaft ist, sind die Tatsachen, auf die sich dieses Bewusstsein bezieht. Von diesen habe ich keine Erkenntnis, und zwar deswegen, weil die Grundlage, die ich dafür habe, etwas über diese Tatsachen zu behaupten, derart ist, dass sie nicht ausschließt, dass die Dinge auch anders sein könnten. Das ist das zentrale Argument. Das heißt, wir wissen nicht, dass es eine Welt außerhalb unseres Bewusstseins gibt. Wir wissen nur, dass wir uns eine solche Welt denken. Was wissen wir? Wir denken uns eine Welt. Das ist der tiefe Skeptizismus, den ich Ihnen versprochen habe. Demzufolge wir über die Welt nichts wissen. Keine Erkenntnis haben. Wir sind gefangen in unserem Bewusstsein, das keinen Weg hinaus hat zur Welt, sondern der Weg zur Welt, zur Erkenntnis der Welt ist abgeschnitten. durch einen Zweifel, den wir nicht beseitigen können. Nun können Sie sich vorstellen, dass in der Philosophie verschiedene Wege entwickelt wurden, aus diesem Skeptizismus herauszukommen. Und die meisten führen in meinen Augen nur tiefer in ihn hinein. Zwei wollen wir uns anschauen, einen, von dem Sie selber gleich sehen werden, dass er nicht funktioniert, und einer, der interessant ist. Die erste Strategie besteht in einer Strategie des direkten Beweises. Und hier führe ich Ihnen jetzt mal einen Beweis vor. Der Autor dieses Beweises heißt G.E. Moore, Proof of an External World. 1933 wurde dieser Beweis geführt, berühmter britischer Philosoph. Der Beweis der Außenwelt, also dass es eine Außenwelt gibt, dass es also eine Welt außerhalb meines Bewusstseins gibt, der Beweis lautet, Achtung, er machte Folgendes vor Publikum. Ich imitiere ihn jetzt nur. Beweis, ich weiß, dass da eine Hand ist, und er hebt die rechte Hand. Ich weiß, dass da noch eine Hand ist, und er hebt die linke Hand. Konklusion, es gibt eine Außenwelt. Das war sein Beweis für die Existenz einer Außenwelt. Nun, ich nehme an, dass Sie sich irgendwie innerlich verwirrt die Augen reiben, wenn man diesen Beweis hört. Warum denkt man nicht, endlich weiß ich, dass es eine Außenwelt gibt? Jetzt habe ich endlich den Beweis bekommen. Ich hatte vorhin noch Zweifel, aber jetzt ist er beseitigt, denn dieser Beweis war so schlagend. Nun, er ist offenkundig zirkulär. Die Konklusion, nämlich, dass es eine Außenwelt gibt, ist schon in der Prämisse vorausgesetzt. Denn ich kann ja nur wissen, dass da eine Hand ist und dass da noch eine Hand ist, wenn es eine Außenwelt gibt, in der Hände vorkommen. Also, die Zirkularität führt dazu, dass wir uns von diesem Beweis nicht überzeugen lassen können. Was tun wir dann, wenn wir sagen, das ist kein Beweis für die Existenz der Außenwelt, wenn dieser direkte Beweis nicht funktioniert? Andere Strategie, und die will ich jetzt kurz etwas betrachten, nämlich die Strategie der Diagnose. Also wir diagnostizieren, wir stellen eine Diagnose an des skeptischen Zweifels. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Was läuft denn da schief, wenn wir uns in diesen abgründigen Zweifel verstricken? Nun, wir schauen uns an, was ist denn eigentlich die Voraussetzung des Arguments oder dieser beiden Argumente, das Raumargument und dann das Dämonargument. Nun, die Voraussetzung können wir so beschreiben, nämlich, dass das Wissen um mein Bewusstsein also etwas ist, das ich unabhängig davon haben kann, dass ich mich frage, ob denn der Inhalt dieses Bewusstseins wahr ist. Also die Idee ist, es ist eines zu wissen, dass man etwas glaubt, und etwas ganz anderes ist es, sich zu fragen, ob das, was man glaubt, wahr ist. Aber das ist Unsinn. Die Frage, glaube ich, dass da vorne eine Eiche steht? Fragen Sie sich das, glaube ich, dass da vorne eine Eiche steht? Nach dem Argument von Descartes kann ich diese Frage beantworten, ohne dass ich irgendwie die Frage berühre. Steht da eine Eiche? Aber das ist Unsinn. Denn wie beantworte ich denn die Frage, glaube ich, dass da eine Eiche steht? Nun, das ist dieselbe Frage wie die, ist es wahr, dass da vorne eine Eiche steht? Das heißt, die Frage nach der Wahrheit der Inhalte, also die Frage danach, ob die Inhalte meiner Überzeugungen, meiner Vorstellungen, meiner Wahrnehmungen wahr sind, ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt sagen kann, ja, ich glaube, da vorne steht eine Eiche. Also das heißt, die Frage nach der Wahrheit der Inhalte meines Bewusstseins und damit also die Frage danach nach der Welt ist grundlegend und die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt nach meinem Bewusstsein fragen kann. Ist da eine Eiche? Das sind die Fragen. Gibt es eine Erde? Ist 2 und 2 4? Also, es gibt nicht, und mit dieser Diagnose sozusagen weist man die Prämisse sozusagen zurück, die einen in diesen Zweifel bringt, nämlich es gibt nicht auf der einen Seite mein Bewusstsein als einen Gegenstand des Wissens und auf der anderen Seite was ganz anderes, nämlich die Welt, unabhängig davon als einen weiteren Gegenstand des Wissens. Sondern nein, die Welt ist der Ausdruck für den Gegenstand unseres Wissens. Und das sind Ausdrücke für Weisen des Bewusstseins, die Welt zum Gegenstand des Wissens zu machen. Ich mache die Welt dadurch zum Gegenstand des Wissens, dass ich sie wahrnehme und auf dieser Grundlage Überzeugungen über sie bilde. Ja, nach Descartes sieht es aus, als gäbe es hier sozusagen zwei Wissensgegenstände. Einmal das Bewusstsein und einmal die Welt. Das weisen wir zurück. Das heißt, es ist falsch zu glauben, dass es zwei Arten von Tatsachen, zwei Arten von Gegenständen gibt, die nichts miteinander zu tun haben, solche des Bewusstseins und solche der sogenannten Außenwelt, sondern das Bewusstsein, also mein Sehen, mein Hören und Riechen und die darauf gegründeten Überzeugungen sind Weisen, die Welt zum Gegenstand des Bewusstseins zu machen. Das Bewusstsein ist keine Tatsache neben anderen Tatsachen, wie etwa da ist eine Eiche, etc., sondern das beschreibt die Fähigkeit, überhaupt über Tatsachen der Welt nachdenken zu können, über sie reden und wahre oder falsche Überzeugungen über sie haben zu können. Und das heißt, die Grundlage des Wissens, meine Wahrnehmung und die Welt bilden nicht zwei verschiedene Tatsachen, sondern eine Einheit. Das heißt, in der Wahrnehmung einer Eiche übe ich eine Fähigkeit aus, die mein Ich ausmacht und von meinem Ich ganz unablösbar ist. Ja, Descartes dachte, sein Denken sei unablösbar von sich. Mein Denken ist's, ja, Sie erinnern sich an das Zitat. Das Denken ist, das nicht von mir gelöst werden kann. Ja, so ist es. Aber das Denken enthält die Welt. Es ist die Welt, die nicht vom Denken gelöst werden kann. Und das ist eine Fähigkeit, die die Welt mit einschließt und die ich ohne die Welt nicht haben kann. Ohne die Welt kann ich nicht denken und ohne die Welt kann ich nicht wahrnehmen. Nur weil es in der Welt Eichen gibt, kann ich wahrnehmen, dass dort eine Eiche ist. Es gibt also nicht auf der einen Seite mich und mein Bewusstsein und auf der anderen Seite die Welt, sondern in der Wahrnehmung habe ich ein Bewusstsein der Welt, das mich innerlich mit der Welt verbindet. Das, was ich bin, nämlich eine, die wahrnimmt, dass dort eine Eiche ist, bin ich nur Kraft dessen, dass dort eine Eiche ist. Und wir können jetzt nach dieser Diagnose also beherzt sagen, ich weiß, dass da vorne eine Eiche steht, weil ich sehe, dass da eine Eiche steht. Davon waren wir ausgegangen. Das war sozusagen zunächst unsere naive Ausgangsidee. Wir dachten, Wissensbehauptung, Begründung. Dann kamen diese beiden furchtbaren Argumente, die gesagt haben, nein, 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 geht nicht. Jetzt haben wir uns vielleicht wieder dazu berechtigt, diese Begründungsform zu verstehen. Wir wollen jetzt über diese Form des Wissens nachdenken, die auf diese Weise gegenstandsabhängig ist. Ja, das habe ich ja betont, dass ich gesagt habe, dass mein Erkennen ist von dem Gegenstand selbst abhängig. Ja, ich kann sozusagen den Gegenstand nur erkennen dadurch, dass es ihn gibt und er sich mir zeigt. Ja, das heißt, wir haben es also mit einer Erkenntnisfähigkeit zu tun, die durch den Gegenstand selbst ermöglicht werden muss, damit dieser gewusst werden kann. Was bedeutet es? Nun, wenn das so ist, wenn die Ausübung meiner Erkenntnisfähigkeit etwas ist, das durch den Gegenstand ermöglicht werden muss, dann folgt daraus, dass es Raum gibt für die Idee von Umständen, die erklären, warum ein bestimmtes Subjekt, das fähig ist, einen bestimmten Gegenstand zu erkennen, diesen Gegenstand unter den Umständen, unter denen sie sich gerade befindet, nicht erkennt, da der Gegenstand es nicht ermöglicht, dass die Fähigkeit des Subjekts, ihn zu erkennen, in Gestalt einer Erkenntnis desselben ausgeübt wird. Ja, Der Gegenstand muss es mir ermöglichen, ihn zu erkennen. Und wenn er es nicht tut, können wir sozusagen, wenn er unter Umständen mir gegeben ist, die mich eben hindern, ihn zu erkennen, diese Idee von Umständen als die Idee hindernder Umstände bezeichnen, da ihre Rolle darin besteht, zu erklären, warum jemand, der fähig ist zu erkennen, ob etwas so und so ist, aufgrund dieser Umstände gehindert ist, in der Tat zu erkennen, ob es sich so verhält. Jedes Subjekt, das eine sinnliche Erkenntnisfähigkeit besitzt, das heißt, und ein Bewusstsein davon hat, verfügt darum auch über die Idee von solchen Umständen. Wir alle sind mit einer Vielzahl solcher hindernder Faktoren vertraut. Zum Beispiel kann ich nicht durch visuelle Erfahrung erkennen, dass eine Eiche vor meinem Fenster steht, wenn es dunkel draußen ist. Oder ich meine Augen geschlossen habe. Ja. Oder ich kann nicht die Farbe deines Hemdes dadurch erkennen, durch meine Augen, wenn das Hemd kilometerweit von mir entfernt ist. Wenn das Hemd kilometerweit von mir entfernt ist, dann besteht ein Hindernis dafür, von der Existenz dieses Hemdes dadurch zu wissen, dass ich es sehe, denn ich kann es dann nicht sehen. Der Gegenstand ermöglicht mir seine Erkenntnis nicht. Er ist zu weit weg. Ja, also was zählt nach Kant ist, dass wir einsehen, ich komme jetzt gleich noch mehr auf Kant zu sprechen, dass nichts weiter nötig ist als die Idee einer sinnlichen Erkenntnisfähigkeit, die gegenstandsabhängig ist, um die Möglichkeit der Unwissenheit, des Zweifels und des Irrtums zu verstehen. Diese drei Begriffe, so meint Kant, gehen Hand in Hand, denn alle drei Zustände, Unwissenheit, Zweifel, Irrtum, erklären sich dadurch, dass wir Kraft dessen, dass wir erkenntnisfähig sind, uns in Umständen befinden können, die derart sind, dass der Gegenstand, auf den unser Erkennen abzielt, es uns nicht ermöglicht, ihn zu erkennen. Beziehungsweise wir gehindert sind, ihn zu erkennen. Und etwa im ganz grundlegenden Fall, weil der Gegenstand außerhalb meines Fragehorizontes ist. Dann weiß ich nichts über ihn, weil ich gar nicht nach ihm gefragt habe. Weil ich also überhaupt gar keine Überlegungen über ihn angestellt habe. Oder aber ich weiß nichts über ihn, weil er außerhalb meines sinnlichen Horizontes ist. Dann bin ich im Zustand der Unwissenheit über ihn, weil ich ihn nicht sehen kann. Oder aber weil der Gegenstand zu weit weg ist, dass ich ihn nicht gut sehen kann. Dann bin ich in einem Zustand des Zweifels darüber, ob meine Auffassung von ihm richtig ist. Oder weil mir der Gegenstand in einer Weise erscheint, die mir als Wissen vorkommt, jedoch bloß eine Illusion von Wissen ist, durch die wir uns im Irrtum über den Gegenstand befinden. Unwissenheit, Zweifel und Irrtum sind Ausdruck von Formen der Erkenntnishinderung. Wie der Begriff der Unwissenheit sind auch der Begriff des Zweifels und des Irrtums jedem Subjekt verfügbar, das sich selbst als Trägerin einer Erkenntnisfähigkeit bewusst ist, die durch den Gegenstand ermöglicht werden muss. Jedes Subjekt, das von sich selbst weiß, dass es wissen kann, weiß genau dadurch, dass es über Dinge unwissend sein kann und weiß dadurch auch, dass es zu irren vermag. Das heißt, Opfer einer Illusion von Wissen sein kann. Kant schließt aus dieser Erläuterung des Verhältnisses von Erkenntnis einerseits und Unwissenheit, Zweifel und Irrtum als Formen der Erkenntnishinderung, dass es keinen Irrtum geben kann, der absolut oder schlechthin unvermeidlich ist. Ein Irrtum, der absolut unvermeidlich wäre, wäre ein Irrtum, den kein urteilendes Subjekt je vermeiden könnte, egal wie die Dinge sind. Gemäß dieser Auffassung ist die Idee eines absolut unvermeidlichen Irrtums inkohärent und auch eines absoluten Zweifels, also eines Zweifels, der prinzipiell nicht zu beseitigen ist. Warum? Nun, der Grund dafür ist, dass Irrtum wie auch Zweifel Fälle von geistigen Zuständen sind, in denen man daran gehindert ist, seine Erkenntnisfähigkeit vollkommen auszuüben. Wobei beide Fälle, Irrtum und Zweifel, genau deswegen, weil sie Fälle der Erkenntnishinderung sind, ja nicht durch diese Fähigkeit erklärt werden können, die ich habe, sondern eben durch Verweis auf Umstände, die kontingenterweise diese Fähigkeit in ihrer Ausübung hindern. Etwa, wir haben ja gesagt, der Gegenstand könnte zu weit weg sein, oder weil einem eine bestimmte sinnliche Erscheinung als Wissen vorkommt, die aber nur eine Illusion ist, etwa wenn man halluziniert oder betrunken ist. Es ist daher definierend für jede erkenntnismäßige Situation, derart veränderbar zu sein, dass man nicht länger daran gehindert ist, Wissen zu haben und damit also Zweifel und Irrtum zu überwinden. Ja, also wenn sozusagen Zweifel und Irrtum nur sozusagen in kontingenten Hinderungsumständen gründet, dann zeichnet es jede Erkenntnissituation aus, dass prinzipiell die Umstände verändert werden können, so dass Erkenntnis möglich ist und also Zweifel und Irrtum überwunden sind. Etwa, wir gehen näher an den Gegenstand ran, wir schlafen unseren Rausch aus und so weiter. Ich versuche jetzt etwas abzukürzen, indem ich auf den Zweifel noch ein bisschen eingehe. Nach Kant ist der Zweifel ein Hindernis für Wissen. Er ist etwas, das man überwinden muss, um Wissen zu haben. Denn wer etwas weiß, hat keine Zweifel, sondern ist sich der Wahrheit gewiss. Solange man die Wahrheit eines Urteils anzweifelt, ist man daran gehindert, dasjenige, wovon das Urteil handelt, zu wissen. Nun gibt es nach Kant zwei verschiedene Arten von Zweifel. Es gibt einmal das, was wir den objektiven Zweifel nennen können. Der objektive Zweifel besteht in der Erkenntnis der Unzulänglichkeit der Gründe, die man für das Urteil hat. Etwa, wenn ich etwas nur ungenau wahrnehme, dann liegt ein solcher Fall vor. Ich habe einen unzulänglichen Grund für das Urteil. Und genau das erkenne ich auch. Und den objektiven Zweifel nennt Kant auch einen Einwurf. Ein Einwurf ist ein objektiver Grund, ein für wahr gehaltenes Urteil für falsch zu halten. Wenn ich also einen Einwurf gegen mein Urteil anerkenne, erkenne ich damit, dass der Grund, auf Basis dessen ich darüber urteile, wie die Dinge sind, unzureichend dafür ist, zu wissen. Das heißt, ein objektiver Zweifel beruht auf einem objektiven Hindernis. Das heißt, auf einem Hindernis, der in meiner Beziehung zum Gegenstand besteht. Er ist zu weit weg, zum Beispiel. Ja? Der es mir nicht also ermöglicht, ihn zu erkennen. Davon zu unterscheiden ist der subjektive Zweifel. Ein subjektiver Zweifel gründet in meiner subjektiven Verfasstheit, die gar nichts mit meiner Beziehung zum Gegenstand zu tun hat. Deswegen nennt Kant den subjektiven Zweifel auch einen Skrupel. Ja, das heißt, es gründet in bestimmten Gewohnheiten, die ich habe. Ja, zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse, bin ich immer im Zweifel, ob ich abgeschlossen habe oder nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich schon zurückgelaufen bin und die Haustür überprüft habe. Entscheidend ist, dass der subjektive Zweifel nichts mit meinem Verhältnis zum Gegenstand zu tun hat, sondern nur mit mir. Deswegen ist der subjektive Zweifel auch nicht teilbar. Ja, der Rest meiner Familie hat diesen Zweifel gar nicht. Es bin immer nur ich, die nochmal zurückgeht. Während der objektive Zweifel eben einer ist, der was mit meinem Verhältnis zum Gegenstand zu tun hat und mit der Unzulänglichkeit meiner Gründe. Und die Unterscheidung zwischen dem objektiven und subjektiven Zweifel betrifft also den Grund des Zweifels. Und deswegen sagt Kant, also ein objektiver Zweifel wird durch einen Grund ausgeräumt, der eben zureichend ist für Wissen. Im Gegensatz dazu wird ein subjektiver Zweifel ausgeräumt, indem er in einen Zweifel erster Art verwandelt wird. Kant schreibt, sollen nun solche Skrupel hinweggenommen werden, so müssen sie zur Deutlichkeit und Bestimmtheit eines Einwurfs erhoben werden. Ja, also es kann sozusagen mich von einem subjektiven Zweifel nur dadurch befreien, dass ich es erstmal schaffe, ihn als einen objektiven Zweifel zu artikulieren und dann hoffen darauf, dass sich die Erkenntnissituation so verändern lässt, dass ich einen zureichenden Grund für Wissen habe. Ja, also das heißt, es gibt deswegen aber keinen Zweifel, der nicht in einem absoluten Sinne überwunden werden könnte. Obgleich es einem Subjekt Und wie wir alle allzu gut wissen, möglich ist, sich in einer Situation zu befinden, in der es gehindert ist, einen Urteilsgrund zu haben, der für Erkenntnis zureichend ist. Doch die Dinge können sich ändern. Es geht also um diesen absoluten Zweifel und den absoluten Irrtum. Und der ist sozusagen nach dieser Betrachtung ausgeschlossen, weil das gleichbedeutet wäre wie, es kann an meiner Erkenntnissituation nichts geändert werden, sodass ich in die Lage komme, den Gegenstand zu erkennen. Betrachten wir noch vielleicht den letzten Fall zum Abschluss. Das ist der Fall, in dem einer sich irrt und der andere nicht. Und beide treffen aufeinander. Irrtum heißt, so hatte ich ja gesagt, Opfer einer Illusion zu sein, Opfer einer Illusion der Wahrheit. Der eine glaubt zu wissen, Wissen zu haben, hat es aber nicht. Also Opfer einer Illusion zu sein heißt zweierlei. Erstens zeigt sich darin eine Unvollkommenheit meiner Vernunft. Wann immer ich irre, glaube ich etwas, was falsch ist und damit, was ein vollkommen vernünftiges Wesen nicht glauben sollte. Darin ist ja auch immer sozusagen ein Akt der Unvernunft. Zugleich aber, und das ist eine wichtige Betrachtung, ist er Irrende immer Opfer eines Scheins. Das ist das, was den Irrtum erklärt. Schein von Wahrheit. Ja? Irrtum ist nicht Dummheit, sondern Irrtum ist Schein von Wahrheit. Und eben weil das die Erklärung des Irrtums ist, Schein von Wahrheit, ist diese Unvernunft, die darin gründet, dass ich etwas Falsches glaube, sagt Kant, entschuldbar. Das ist ganz wichtig. Es gibt einen Entschuldigungsgrund, eben der Schein, der erklärt, warum ich verleitet wurde zu diesem falschen Urteil. Also ich bin einerseits für den Irrtum verantwortlich, weil ich ja geurteilt habe, aber zugleich ist mein Fehlgehen entschuldbar. Und das ist wichtig. Und jetzt stellen wir uns vor, beide, der Wissende und der Irrende, treffen nun aufeinander. Was kann und muss der Wissende tun? Kant sagt, er muss dem Irrenden den Grund des Scheins aufzeigen, der ihn glauben lässt, er sei wissend. Das heißt, es reicht nicht nur einfach zu sagen, hey, du täuschst dich. Falsch, was du glaubst, das ist die Wahrheit, sondern damit der Übergang vom Irrtum zur Erkenntnis für den Irrenden möglich ist, ist es wichtig, dass er versteht, warum und wodurch er Opfer dieser Illusion sein konnte, also was die Quelle des Scheins ist. Ja? Sonst gibt es für ihn gar keinen Grund und keine Möglichkeit, den Irrtum zu durchschauen. Sonst steht sozusagen nur eine Meinung gegen eine andere Meinung. Und es gibt für ihn gar keinen Grund, zu dieser anderen Meinung überzugehen. Es muss also für ihn, damit die Illusion als Illusion durchschaut werden kann und dadurch der Weg von Irrtum zur Erkenntnis möglich ist, die Quelle dieses Scheins aufgezeigt werden. Und nur dadurch ist also die Befreiung aus dem Irrtum möglich. Und Kant fragt nun, wie wir uns den Übergang also von der Unvernunft zur Vernunft, von Irrtum zu Wissen zu verstehen haben. Denn klar ist, und das wissen wir auch, dass es vorkommen kann, dass die Irrende von unseren Ausführungen zu ihrem Irrtum gar nicht berührt wird. Und stattdessen weiter auf ihrem Urteil, also ihrem Urteil, beharrt. Ja, und Kant sagt, wir müssen hier zwischen zwei Fällen unterscheiden. Wir müssen einmal den einen Fall betrachten, wo die Irrende den Übergang vom Irrtum zum Wissen vollzieht, weil sie die Quelle des Scheins versteht, deren Opfer sie geworden ist. Indem sie das tut, erweist sie sich als Vernünftige. Warum? Weil sie sich als jemand erweist, die sich als empfänglich für die Gründe erwiesen hat, die wir ihr gegeben haben, den Schein als Schein zu durchschauen. Nun aber ist ein anderer Fall möglich, nämlich derjenige Fall, in dem sich jemand hartnäckig weigert, diese Gründe aufzunehmen. Und jemand, der sich unseren Gründen verweigert, die Gründe aufzunehmen und dadurch den Schein als Schein zu erkennen, sagt Kant, so jemand erweist sich an irgendeiner Stelle dieses Gesprächs, das wir uns gerade vorstellen, als derart unvernünftig, dass er oder sie sich unserer Unterweisung oder unserer Erklärungen als nicht mehr würdig erweist. Das heißt, wir sagen, es gibt an dieser Stelle dann auch nichts mehr zu tun. An dieser Stelle kommt die Vernunft sozusagen in einem bestimmten Sinn an ihre Grenze, nämlich dort, wo die Vernunft auf jemanden trifft, der oder die ihre eigene Vernunft leugnet. Weil sie leugnet ihre Vernunft darin, dass sie nicht empfänglich ist für Gründe. Jemand, der oder die nicht empfänglich ist für Gründe, die ihr gegeben werden, kann nicht durch Gründe wieder zur Vernunft gebracht werden, sondern die Vernunft kann da nichts mehr tun. Es führt kein Weg der Gründe zu jemandem, der dazu gebracht werden muss, für Gründe empfänglich zu sein. Und deswegen führt in diesem Sinn sozusagen durch Gründe kein Weg von der Unvernunft zur Vernunft. Ich halte das für eine wichtige Einsicht über die Natur unserer Vernunft. Denn dass es uns gelegentlich nicht gelingt, jemanden aus seinem Irrtum zu befreien, sagt Kant, trotz aller Mühen der Aufklärung, darin zeigt sich nicht die Schwäche unserer Gründe. Ja, das wäre ein gänzliches Missverständnis zu sagen, daran zeigt sich, dass eben unsere Gründe nur so weit reichen, sie sind nicht vollkommen überzeugend oder sind eben nur subjektive Gründe, sondern es zeigt sich vielmehr, dass es nicht möglich ist, mit Gründen jemanden, der den Weg der Vernunft verlassen hat, in einem bestimmten Sinn, indem er seine eigene Vernunft verleugnet, zur Vernunft zu bringen. Den Weg zur Vernunft zurück kann jemand, der ihn verlassen hat und der also nicht mehr empfänglich ist für Gründe, nicht durch Gründe finden. Es liegt darin also kein Scheitern der Gründe, also darin, dass wir die Gründe nicht teilen können, zeigt sich nicht die Subjektivität unserer Gründe. Und zwar deswegen nicht, weil das, worum es hier geht, nämlich den Weg zur Vernunft wieder zu finden, das ist keine Sache von Gründen. Denn es geht darum, überhaupt für Gründe empfänglich zu sein. Es zeigt sich also, was sich darin zeigt, keine Grenze der Vernunft in dem Sinn, dass die Gründe, die man selber hat, nicht mit anderen geteilt werden können, sondern im Gegenteil, es zeigt, dass das Vermögen der Vernunft dort, wo es bestritten oder zurückgewiesen oder geleugnet wird, nicht etwas ist, das man durch Gründe wiederherstellen kann. Man kann nicht durch Gründe jemanden dazu bringen, für Gründe empfänglich zu sein, der genau das, aus welchen Gründen auch immer, gerade nicht ist. Ich glaube, ich ende an dieser Stelle. Ich hatte noch ein bisschen was zu den letzten Zwecken der Vernunft mir überlegt, aber ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit sind wir, glaube ich, auch mit diesem Punkt an einen guten Schluss gekommen und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war Andrea Kern mit ihrem Vortrag Kant über die unendliche Kraft des Wissens gegenüber Zweifel und Irrtum. Und wenn ihr noch mehr Kant hören wollt, dann hört euch auch den nächsten Hörsaal an. Da geht es um Rassismus in Kants Kritik der Urteilskraft und um die Frage, warum wir rassistische Passagen in Kants Werk nicht einfach ignorieren sollten. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.